Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichtam, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir sind heute im ersten Special in diesem Jahr und wie sich das gehört für Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger kennen, haben wir wieder Kim dabei vom Weserfunk. Hallo Kim.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns schon das ganze Jahr auf dich gefreut. Magst du mal allen, die dich noch nicht kennen, erzählen, wer du bist und warum du hier bist?
Genau, Kim, habt ihr schon gesagt, vom Weserfunk, das ist ein Fan-Podcast zum glorreichen SV Werder Bremen, den wir jetzt mittlerweile auch schon seit 10 Jahren betreiben und wo wir wöchentlich über Werder Bremen, die Damen, die Männer, alles andere rund um den Verein sprechen, als auch gerne mal so ein bisschen Ausflüge in den Fußball allgemein. Und es ist die liebgewordene Tradition, dass wir uns dann ja zum Jahresende hier treffen, um für mich ja immer die Weihnachtszeit so ein bisschen einzuläuten, wobei ich muss gestehen, ich war schon 2-mal auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr mich früh gestartet, vor dem Feuilletöne-Special, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ja gut, aber wir läuten sie jetzt sozusagen offiziell ein und du bist jetzt zum 7. Mal tatsächlich schon da.
Wow. Irre, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, also ich auch. Jetzt hat sich eher angefühlt wie 6.
Genau. So, dann starten wir mal in diese Sendung. Und da wir jetzt ja schon erfahren sind, und ihr kennt das ja jetzt auch schon 6-mal, das ist ja jetzt das 7., wie gesagt, dann wisst ihr ja auch so ungefähr, was euch erwartet. Wir wollen mal ein bisschen anfangen mit so allgemeinen Themen, bevor wir zu Werder Bremen im Speziellen kommen. Und was in den letzten Wochen und ja, ein bisschen auch schon davor, aber ganz speziell in den letzten Wochen sehr aktuell war und was im Fokus des Interesses war von allen möglichen Leuten, sowohl von den Innenministern dieser Welt sozusagen, zumindest in unserem Land, als auch von Fanseite, ist, naja, die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen, um mehr Sicherheit, ich hoffe, man hört die Anführungszeichen, in den Stadien zu erzeugen.
Ja, wir haben da, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Da sind wir so darauf eingegangen, also wie die Wahrscheinlichkeit in einem Stadion oder rund um so ein Fußballspiel verletzt zu werden, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bei 0,005% oder irgendwie so. Also gemessen an der Anzahl an Personen, die so ein Stadion, die so ein Fußballspiel besuchen, gibt es eigentlich wenig sicherere Plätze in Deutschland, wo so viele Menschen aufeinandertreffen. Ja, und trotzdem, es ist ja kürzlich auch wieder, sind die Statistiken veröffentlicht worden und ich glaube, da wird der ein oder andere Innenminister ein bisschen enttäuscht gewesen sein, ja, denn es ist nach wie vor so, also die deutschen Stadien sind sicher, es passiert nichts. Und was aber zugenommen hat, sind der Einsatz von Pyro durch Fanszenen. Aber es gibt weniger Verletzte als die Jahre zuvor. Also auch dort muss man sagen, man kann zu Pyro stehen, wie man möchte. Das ist jetzt mal unabhängig davon. Mhm. Es ist allerdings nun mal jetzt statistisch so, es wurden mehr Pyros gezündet in den Stadien. Es gibt weniger Verletzte. Kann dann jeder selber nochmal so eine kleine Conclusion draus ziehen. Ja, ich bin nach wie vor erstaunt, dass das Thema eigentlich ziemlich klein ist, wenn man überlegt, was der Fußball doch für ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ja in Deutschland auch ist und vor allem für viele Städte. Also wie wichtig ist, wenn wir nachher über Werder sprechen, also Bremen ohne Werder, Werder ohne Bremen, das ist ja nicht vorstellbar. Nee. Und das gilt für andere Standorte ja ähnlich. Ich finde es erstaunlich, dass es so wenig Aufschrei darum gibt, was dort jetzt geplant werden soll. Wir können ja mal so ein bisschen aufdröseln, was denn geplant ist. Also es geht zum einen darum, es sind ja schon so ein paar Sachen durchgedrungen vor dieser Ministerkonferenz, dass personalisierte Tickets, also jeder Ticketbesuch mit Klarnamen da drauf und bei der Bestellung dies, das. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, also wenn man nichts zu verbergen hat, dies, das, aber darum geht es ja gar nicht. Also wenn wir im freiheitlichen Staat leben, dann gehört das auch dazu, dass ich nicht überall mich irgendwie ausweisen muss. Und zum anderen, und das ist wirklich was, wo ich denke, also jetzt geht es aber richtig los, KI-Gesichtserkennung an den Einlässen und in den Blocks. Wahrscheinlich mit Palantir von Peter Thiel, die schöne faschistisch angehauchte KI-Software zur Erkennung. Also es hätte sich Orson Welles nicht besser ausmalen können eigentlich, was da gerade so passiert rund um den Fußball.
Ja,
Das klingt, als würden die Stadien gerade ganz schön instrumentalisiert für diese Dinge, die wahrscheinlich sowieso geplant sind an allen möglichen Stellen.
Genau. Quasi so eine Art Versuchskarnickel. Hm. Ne? A, um zu gucken, wie weit können wir überhaupt gehen, bevor die Bevölkerung sagt, nö. So nach dem Motto. Hm. Weil Fußballfans haben so ungefähr bei den anderen Leuten, also bei den Nicht-Fußballfans, stehen die so auf einem Niveau mit, sagen wir mal, so Gerichtsvollzieher, Steuerberater, so Leute halt, ne? Also das ist so ungefähr so der Beliebtheitsgrad, bei dem Fußballfans so angekommen sind. Und da wollen wir Politiker erstmal gucken, wie weit man mit denen gehen kann, um da ein bisschen so in der Bevölkerung schon mal so ein bisschen vorzuhorchen, was die da so zu sagen. Wie die das so finden, wenn das die selber betreffen würde. Das wird sicherlich das eine sein. Das andere ist natürlich auch, dass es, habe ich jedenfalls das Gefühl, man mag mich verbessern, wenn ich da falsch liege, aber es ist so ein bisschen auch manchmal so, nutzt die Polizei das auch ein bisschen so, ja, die Auszubildenden sozusagen so ein bisschen ranzuführen an das, was da so kommen soll, um da auch mal neue Techniken auszuprobieren und neue Dinge auszuprobieren und ein bisschen auch zu provozieren, habe ich manchmal den Eindruck.
Echt? Wieso? Oh, Pyro, hier, Praktikant, geh mal
ran. Nee, nicht so, aber also, dass die schon nicht unbedingt deeskalierend wirken, wollen wir es mal so sagen.
Also ich habe ja gerade erwähnt, so die Wahrscheinlichkeit, verletzt zu werden rund um ein Fußballspiel. Wenn man jetzt nochmal bedenkt, dass in diese Statistiken ja auch alle Verletzungen, die durch Polizei zugefügt werden, sei es durch Pfefferspray-Einsatz, durch Festhalten und was weiß ich, wenn man die jetzt noch mit dazu nimmt oder auch wenn man so einen Block einfach nicht aufmacht, Blocksperren, was ja dann auch immer wieder zu Gefahrsituationen führen kann. Wenn man das noch mit einberechnet, muss man sagen, also das größte Sicherheitsrisiko bei Fußballspielen ist die Polizei, wenn man es wirklich ganz plakativ sagen will. Übrigens, in diese Statistik gehen dann auch alle Polizisten ein, die verletzt sind, was ja auch immer wieder vorkommt. Wir hatten ja vor 2 Jahren den Fall, wo sich ein Schuss gelöst hat, da in Augsburg war das, glaube ich, wo mehrere Beamte in einem Wagen saßen, es löst sich ein Schuss, weil sie mit Wasser rumgespielt hätten. Das war die offizielle Begründung hinterher. Okay, also, ne, und da haben dann auch 2 Polizisten logischerweise ein Knalltrauma davon getragen. Geht dann auch in diese Statistik mit ein, verletzbar im Fußballspiel.
Ja. Ne?
Das ist, also, genau, es sind mehrere Faktoren, die da zusammentreffen. Manchmal hat man wirklich das Gefühl bei einigen Innenministern, dass die ja wirklich auch irgendwie so eine persönliche Vendetta gegen den Fußball fahren. Also ob das jetzt Herr Reul in Hessen ist oder ob das, Reul ist Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne? Genau. Oder halt auch Herr Meurer in Bremen. Oh, das Gott, ja. Sind schon, also.
Der ist ja nun Gott sei Dank bald weg.
Ja, aber ich denke manchmal, was hat euch der Fuß, wer hat euch so verletzt? Was ist euch passiert? Das ist, ja.
Man sollte denken, Fußball, Autos und Bier, das ist hier geschützt wie sonst nichts. Also.
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen, ne? Bevor wir irgendwie auf an große Volksfeste gehen und irgendwie mal gucken, also wir können uns gerne über das Thema Sicherheit, insbesondere Sicherheit für Frauen, dort wo Männer und Alkohol oder auch einfach viele Männer sind, da können wir uns gerne drüber unterhalten als Gesellschaft und müssen da sicherlich Sachen machen.
Auf jeden Fall.
Ob jetzt aber die deutschen Bundesliga-Stadien der erste Punkt sind, wo man ansetzen sollte, weiß ich nicht. Also das ist ja das Erstaunliche. Ne? Also wenn wir dann über Statistiken reden, kann sich ja jeder gerne nochmal die Statistiken, die Polizeiberichte vom friedlichen Oktoberfest diesen Jahres durchlesen, was da als friedlich geführt wird. Ja, also es wird halt mit zweierlei Maß gemessen. So, also der Fußballfan, der kann sich nicht so viel erlauben, um irgendwie zum Abschuss freigegeben zu werden und das macht es schwierig, weil es gibt sicherlich auch nach wie vor Themen rund um den Fußball, die beim Thema Sicherheit bedacht werden müssen. Aber wenn es immer, also wenn wir jetzt aber so ansetzen, finde ich, ist jegliche Diskussionsgrundlage verloren. So. Und ich erwarte auch, dass die Vereine und die DFL, die ja die Vereine vertritt, die ja von den Vereinen ist, sich da entsprechend positionieren. Und auch der DFB. Also es ist, also man ist häufig auch so ein bisschen ratlos. Ja. Und natürlich auch große Medienhäuser. Also, ich weiß nicht, irgendwie fehlen auch mir da so ein bisschen die ausgewogenen Berichte. Ich bin gespannt.
Tatsächlich. Also man kann das ja mal ins Verhältnis setzen, wo du gerade gesagt hast, Oktoberfest 2025, da sind 6,5 Millionen Leute gewesen. Ja, in der Saison 24-25 haben wir 25,26 Millionen Zuschauer in den Stadien gehabt. Das sind ein bisschen mehr zur gleichen Zeit. In dieser Zeit haben von diesen 6,5 Millionen Oktoberfestmenschen gab es 6.800 Verletzte. In der gleichen Zeit bei den 25,26 Millionen Fußballfans nur 1.107. Und da sind, wie gesagt, wie du schon sagtest, die Polizisten schon mit drin, die sich selber irgendwie ausschießen. Ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Also, es ist halt schwierig. Also, wenn man wirklich über Sicherheit sprechen wollen würde, mit Menschenansammlungen oder wo viele Menschen zusammenkommen, und das betrifft ja nun alle Volksfeste zum Beispiel, da müssen wir darüber mal reden, dass eben kein Alkohol mehr ausgeschüttet werden darf, ausgeschenkt werden darf. Das ist es.
Ja.
Fertig.
Auf jeden Fall. Also man muss dazu auch sagen, dass viele Vereine ja auch, die haben ja auch ein Interesse daran, dass die Stadien richtig sicher sind. Also und arbeiten dann mit verschiedenen Konzepten, auch Schutzkonzepten. Es gibt Sozialarbeiter, ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Es gibt Sozialarbeiter, die für die Vereine arbeiten. Jetzt hatten wir ja den Fall in Deutschland, dass Sozialarbeiter per Beugehaft dazu gezwungen werden sollten, Klienten von sich an die Polizei die Namen zu nennen, was natürlich der Tod für Sozialarbeit ist. So. Ja. Also wie perfide Polizei dann auch und auch Gerichtsbarkeit dort versucht zu handeln. Es ist dann für die Sozialarbeiter entschieden worden in letzter Instanz, was auch völlig richtig ist, was auch ein ganz wichtiges Signal
absolut
ist. Aber statt also mit den Vereinen zu kooperieren und solche Sachen zu unterstützen, wird es eher beschossen. Also das ist wirklich, wirklich, und dann merkt man ja, ich meine, das passt ja zu dem, was du gesagt hast, Thorsten, man hat nicht das Gefühl, dass es darum geht, wirklich die Stadien sicher zu machen, sondern es sind mehrere Sachen. Ne? Jenny, du hast es gesagt, da wird ja scheinbar immer gerne viel probiert, was sowieso kommen soll an so Sicherheitspaketen, nenne ich es jetzt mal, wie zum Beispiel KI-Gesichtserkennung plus, was du sagst, Thorsten, die manchmal der Eindruck so ein bisschen, da dürfen sich die Polizisten in Ausbildung so ein bisschen austoben, mal so ein bisschen ausprobieren. Und das sind ja beides Themen, die haben ja dann nichts in erster Instanz mit, wir wollen wirklich die Stadien sicherer machen. Ja. Weil, das kommt ja dazu, wenn wir wirklich faktenbasiert argumentieren, wir können uns dann nur wiederholen, gibt es dort ja auch keine Grundlage für eine Verschärfung von Maßnahmen. Ich meine, es ist ja, wie wenig faktenbasiert das ist. Es gab vor Jahren, gab es in Nordrhein-Westfalen die Tests, dass man einfach bei den Spielen, bei bestimmten Spielen, um das mal zu testen, weniger Polizei eingesetzt hat.
In Köln siehe war da, das.
Genau. Und siehe da, es hat funktioniert. Es ist noch sicherer geworden. Es gab so. Was aber war die Konsequenz daraus? Ja, wir machen das aber trotzdem so wie vorher.
Genau.
So, das ist wirklich. Ich meine, dazu kommen dann nämlich natürlich noch Leute wie Rainer Wendt, die ständig gegen den Fußball wettern, weil die Beamten, die so viel Überstunden machen müssen und so weiter und so fort. Aber da muss man darüber diskutieren, wer entscheidet denn eigentlich, wie viele Beamte eingesetzt werden? Wer entscheidet denn über diese Maßnahmen? Eigentlich sollen die Vereine mit eingebunden werden. Das funktioniert allerdings auch, hat man den Eindruck, häufig nicht so richtig. Dann kommen wir noch dazu, zu was ja immer mehr um sich greift, wirklich ein wahnsinnige Einschnitte in die Bewegungsfreiheit von Menschen. Durch Platzverbote, durch Stadtverbote. Also im europäischen Fußball ist es ja wirklich schon gang und gäbe, gerade in Italien und Frankreich, dass man einfach dann mal direkt sagt, okay, wenn jetzt Frankfurt in Neapel spielt, gibt es direkt ein Betretungsverbot für Menschen aus Frankfurt für die Stadt Neapel. Und das Schengen-Abkommen und die Bewegungsfreiheit in Europa, aber auch natürlich innerhalb von Deutschland, sind eines der größten Güter, freiheitlichen Güter, die wir haben. Mhm. Und auf dem Rücken von Fußballfans wird das halt eingedämpft. Und das kann nicht sein. Und auch da müsste für mich der Aufschrei dann außerhalb von Fußballberichterstattung, wo es eh schon zu klein ist, der müsste auch darüber hinausgehen. So, wo sind denn da die 15 Sendungen mit Markus Lanz in Folge darüber, statt über Asylpolitik jedes Mal wieder auch da wenig faktenbasiert zu diskutieren? Nein, das findet einfach nicht statt. Und das ist als Fußballfan ist es wahnsinnig frustrierend. Denn ich bin jetzt fast 40 und ich habe in meinem Leben als Fan habe ich noch nie schlimme Sachen im und um Stadion erlebt. Das soll nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das gibt es leider einfach. Aber ein Stück weit ist es auch der Preis, den wir für Freiheit zahlen. Also es ist, ja.
Ja, das stimmt. Und man muss dazu sagen, ich kann, weil ich ja älter bin, schon davon reden, dass es das gab. Das muss man schon ehrlich sagen. Es war früher so in den Stadien, das war nicht sicher. Du warst dir nicht sicher, ob du da heil wieder rauskommst. Das war früher so. Und erfreulicherweise ist es heute eben nicht mehr so. Und das ist eine ziemlich geile Entwicklung. Also eigentlich könnte man das alles positiv sehen. Macht man aber nicht. Da sind wir wieder bei dem alten, leidvollen Thema, egal ob es um Fußballfans, BürgergeldempfängerInnen oder wie sie zukünftig auch immer heißen mögen, Uschi 5 oder Wolfgang 4 oder Günther 6 oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte zukünftig. Es geht nicht darum, was ist, sondern um das, was man an Emotionen transportiert. Und es ist viel einfacher, irgendwelche Dinge, irgendwelche Emotionen zu transportieren, die mit Fakten genauso viel zu tun haben wie ein Hund mit dem Eierlegen, als die Fakten selber. Weil die Fakten selber sind halt langweilig, die berühren nicht. Was berührt, ist der Sensationismus. Und wir nehmen die Welt leider nicht wahr, wie sie ist, sondern wie wir sie empfinden. Und das ist ein Riesenproblem im Zusammenhang mit dem ganzen, mit dieser ganzen Empörungsgeschichte, die überall im Moment gerade so ist. Ne? Die Menschen sollen ja am besten nur empört sein. So funktioniert ja das gesamte Internet eigentlich. Und so funktioniert leider auch immer mehr die Politik. Leider.
Gibt es denn keine Politiker, die sich das gerne selbst anrechnen wollen? Also man könnte ja auch emotionalisieren und sagen, hey, es ist jetzt so sicher geworden in Stadien und ich bin der Geilste, weil ich habe das hier gemacht. Oder unsere Partei ist die
Sollte
Beste
man
oder
meinen,
oder
ne? Ja. Sollte man meinen, dass das ja eigentlich möglich wäre, dass so ein Innenminister, ob der jetzt wirklich was damit zu tun hat, ist ja egal, dass der das vielleicht einfach mal nutzt. Ich meine, das wäre ja nicht unüblich, dass man als PolitikerInnen auch Sachen nutzen, für die sie eigentlich gar nichts können.
Genau.
selber Lob dafür einzuheimsen. Ich verstehe auch nicht, warum die DFL nicht damit hausieren geht und die Vereine selber das einfach wirklich als Verkaufsargument, jetzt sind wir mal ehrlich, es ist jetzt nicht unbedingt der Fußball, der in Deutschland so überragend ist, es sind die Stadien. So, dazu zählt die Stimmung in den Stadien, als auch, dass es sicher ist. Also man kann damit ja einfach auch zeigen, dass das koexistieren kann. Sichere Stadien, stimmungsvolle Stadien. Und zwar auch dort, wo vielleicht mal Pyro gezündet wird, wo vielleicht auch junge Fanszenen sehr aktiv sind. Auch dort ist es sicher für den Otto-Normal-Fan.
Natürlich. Und zwar nicht wegen, sondern trotz der Polizei, muss man sagen. Weil wenn kleine Kinder, nehmen wir mal kleine Kinder, in Stadien sind oder in ein Stadion wollen, dann ist es eher die Polizei, die die traumatisiert, als irgendwelche Raudis oder, weiß ich nicht, marodierenden Fußballfans. Weil wer hat denn in Wolfsburg und so weiter, ne? Die Kinder davon abgehalten, trinken zu gehen oder auf Toilette zu gehen oder sonst was. Wie erklärst du das deinem Kind? Wie erklärst du das? Wie hat das denn jemals wieder Vertrauen in die Polizei? Das muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja, das, aber das sind ja Sachen, die werden beiseite gewischt, weil dazu kommt ja auch einfach, also man muss ja auch sagen, dass das ein ganzes Stück weit funktioniert, dieses Framing, was von der Politik stattfindet. Genau. Also es gab, ich weiß nicht, wann war die Folge von Lage der Nation, ich meine ja wirklich angesehener Podcast, die dann halt auch über Fußball gesprochen haben und die einfach das Polizei- und Politik-Narrativ komplett übernommen haben. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mein Vertrauen in den Podcast Lage der Nation massiv geschädigt, weil das ist ja ein Thema, wo ich mich auskenne, wo ich dann festgestellt habe, Alter, das ist aber gerade kompletter Bullshit, wovon ihr redet. Ja. Ich habe Lage der Nation halt häufig auch als Infopodcast genutzt, um mich über Sachen zu informieren, in denen ich mich nicht so gut auskenne. Im Nachhinein muss ich mich fragen, wurde dort genauso viel Bullshit erzählt über diese Themen? Das will mir dann auch nicht in den Kopf, dass dann auch so diese überhaupt, also auch rund um Fußballspiele, wie häufig einfach Polizeiberichte auch von Zeitungen und sowas 1:1 übernommen werden. Das ist keine Berichterstattung, also doch, das ist eine Berichtsübernahme. Das ist aber kein Journalismus. So, weil dann heißt es nämlich plötzlich vor kurzem, dass sich, wie war das, 1000 Gladbacher, 1000 Kölner am Bahnhof gegenüberstanden
und Schalker und
oder so.
Ja.
Ja, und dass also eine unvorstellbar große Zahl erstmal behauptet wurde von der Polizei, wo ich dann feststellte, also das ist eine zweistellige Anzahl an Personen
gewesen. Nee, ja, zwar insgesamt. Also es war so, es soll wohl irgendwie ein Missverständnis gegeben haben, warum Schalke-Fans da überhaupt, ich glaube, die mussten da umsteigen oder irgendwas war da auf jeden Fall, weil niemand wusste, warum das wieder überhaupt passiert ist, was von organisationstechnischer Art schon vollkommen daneben gelaufen ist. Und dann hat man erstmal behauptet, 650 gegen 650 Fans. So irgendwie. Stellt sich raus, es waren insgesamt nur 6, also insgesamt 3 auf jeder Seite.
Ach du meine Güte.
Und diese drei, die haben sich vielleicht nicht mal wegen Schalke und Dortmund geprügelt, sondern weil einer dem anderen angerempelt hat oder die alkoholisiert waren oder keine Ahnung. Was weiß ich, am Ende war es vielleicht auch einfach nur ein familiäres Ding, wer weiß das schon.
Genau, also also wir können ja darüber reden, dass vielleicht auch Sicherheitsrisiko rund um Fußballspiele die Deutsche Bahn und ausfallende Züge, man trifft auf Bahnhöfen aufeinander und so weiter. Deutsche Bahn als Sicherheitsrisiko rund um den Bundesliga-Fußball. Ja.
Und ja, nicht nur das, genau. Die ist allgemein mittlerweile ein Sicherheitsrisiko.
Ja, das auf jeden Fall, gerade im Winter. Also
absolut.
Irgendwo zu stranden, wo es ja auch kaum noch Bahnhöfe gibt und sowas alles, nicht schön.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, also es ist, ich glaube, Jenny, du merkst so ein bisschen, da kommt so vieles zusammen, dass so viele Aufregerthemen und sowas alles. Aber, was ich schon sagte, es funktioniert von Politikseite aus, weil dann kommt nämlich wieder das Große im Internet, wieder die schöne, große anekdotische Evidenz, weil dann hat ja Wolfgang Mayer aus Buxtehude, also der war ja einmal in Pinneberg am Bahnhof, als die HSV-Fenster ausgestiegen sind und da ist er angerempelt worden und wie die sich da benommen haben, also das geht gar nicht, er kann das schon verstehen, da müsste jetzt endlich mal durchgegriffen werden.
Ja.
So. Und das kann halt Wolfgang Mayer dann ins Internet schreiben und dann setzen da 50 Leute irgendwie so einen Daumen drunter.
Ja klar, weil das emotionalisiert.
Genau.
Ja.
So der arme Wolfgang.
Ja,
er hat
doch
keinem was getan.
Er hat doch niemand was getan, genau. Der muss nicht mal angerempelt worden sein. Der kann einfach nur sagen, ich hatte Angst, das reicht schon.
Ja, genau. Ich hatte, genau. Was ja einfach auch sehr abstraktes Gefühl ist und das ist. Und
was das ja auch verständlich ist,
dem,
ist ja auch
okay. Darf dem Wolfgang auch so gehen.
Ja,
das, also genau. Darum geht es ja gar nicht. Nur ehrlich gesagt, wo ist der Unterschied, wenn in Hamburg der Schlagermove ist und irgendwie hier von Schleswig-Holstein aus schon morgens direkt 200 Besoffene in jedem Zug sitzen?
Ja, die Leute kennt der Wolfgang aber. Also, ne, das ist.
Richtig, da ist er Teil davon.
Sitzt auch, genau, der sitzt mit dem Zug.
Das sind dann seine Bekannten.
Ja, so ist das. Das ist ja immer ein Unterschied, ob du etwas intrinsisch oder extrinsisch wahrnimmst. Das ist ja ganz klar. Und wir sind wieder bei der Emotionalisierung, weil die Fakten verkaufen sich nicht. Er hätte auch schreiben können, ja gut, ich hatte zwar ein bisschen Angst, aber es ist am Ende nichts passiert, alles gut. Ja gut, das liked ja keiner.
Nö.
Das ist ja,
warum?
Ne? Das ist ja nicht die Welt, wie wir sie empfinden, sondern wie sie ist.
Es muss ja immer alles ganz groß sein, jedes Thema.
Genau.
So. Das führt aber dazu, dass Themen, die eigentlich wirklich groß sein müssten, und das sind zum Beispiel diese geplanten Maßnahmen, dass die natürlich auch untergehen.
Na klar.
Weil wenn jedes Thema ein extremer Aufreger ist, also es findet ja keine Priorisierung mehr statt. So. Ja. Was sind jetzt wirklich die Themen, über die wir auch als Gesellschaft reden wollen? Ne, die wir angehen wollen. Und man muss dazu sagen, dann ist der Fußball natürlich bei all den Problemen, die wir gesellschaftlich gerade haben, ist der Fußball natürlich eigentlich auch nur eine Randnotiz. So, ja. Ne?
Genau, wie unser
Stadtbild. Also, ist der Fußball denn, sind Fußballfans denn eigentlich so wichtig, dass diese Repressalien an ihn ausprobiert werden müssen? Die Frage muss man sich ja auch stellen. Warum ist denn, da findet ja schon wieder von Petitis so eine Überhöhung auch des Fußballs statt.
Ja, das hat wieder mit der Emotionalisierung zu tun. Die sind eben nicht so wichtig, deswegen müssen sie wichtig gemacht werden.
Die sind nicht so wichtig, aber sie sind, sie haben diese Geschichte. Viele Leute haben noch im Kopf, Stadien sind gefährlich und deswegen kann man es benutzen.
Genau
so. Das ist so der Hauptgrund.
Ja.
Könnte ich mir
gut
vorstellen.
Das sind auch ganz viele Manfreds und Bettinas, die das von früher noch kennen, wie ich zum Beispiel. Und das kannst du ganz einfach in die Jetztzeit transportieren. Das geht ganz schnell. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich möchte die Sendung nicht nennen und ich möchte auch aus guten Gründen den Namen nicht nennen von dem Typ, der das gesagt hat. Es war ein Becherwurf. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stadion das war. Und dieser Becherwurf hat den Schiedsrichter getroffen. Nicht schön, ne? Das ist Mist. Mhm. Und der hat dann von, was hat er gesagt? Gewalteskalation im Stadion geredet. Und ich dachte so, Junge, es ist ein Bierbecher geflogen. Da ist nichts eskaliert. Außer, dass dieser Idiot, der den Bierbecher geworfen hat, einen von Latz kriegen muss. Und zwar finanziell irgendwie. Der muss irgendwie eine Strafe kriegen. So, ne? Aber da ist gar nichts eskaliert. So, aber so ist das. So nehmen die Leute das dann wahr, so transportieren die das und das hören dann wieder Manfred und Bettina, ja, genau wie früher. So.
Ja, aber weil natürlich hat dieser Becherwurf auch eine Bühne einfach in
Na
dem
klar,
Moment. Ne?
Natürlich.
Das ist ja.
Klar.
Deswegen wahrscheinlich sind Fußballfans dann doch wichtig, weil sie einfach auch Teil dieser Show sind. Also, und wie ich finde, in Deutschland ein sehr wichtiger Teil, damit diese Show überhaupt interessant ist.
Richtig.
So. Ja, es ist auch einfach wahnsinnig frustrierend, weil man immer das Gefühl hat, immer wenn irgendwie eine Entwicklung schön ist, dass dann von irgendwie was kommt, was dann das verdreht. So. Und das, ja, aber, ja. Der Fußball könnte so viel mehr geben. Ich meine, klar sind die Vereine auch ein Stück weit schuld, ne? Also wenn ich darüber sage, ne, wenn irgendwie die Lokalzeitung einen Polizeibericht rund um Fußball einfach nur übernimmt, hat das natürlich auch damit zu tun, dass Vereine keinen Journalismus mehr haben wollen, sondern der Meinung sind, sie machen Berichterstattung nur noch ausschließlich selber.
Ja.
Es wird nur noch über Vereinsmedien veröffentlicht eigentlich. So. Und wie viele Ressourcen soll dann der Lokalzeitung auch da reinstecken, wenn die sowieso keine Interviews, keine exklusiven Zugänge mehr bekommen bei den Vereinen? So, klar. Dann sind es halt auch viel einfach DPA-Meldungen oder Polizeimeldungen, die dann einfach so übernommen werden, ohne eine eigene Recherche, eine eigene journalistische Leistung. Da sind die Vereine schon auch mit selber schuld. Das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen.
Stimmt. Wobei er zur Ehrenrettung von Bayern München, Dresden hat gesagt, er kann die Fans verstehen, so geht es nicht.
Ja.
Ja, immerhin.
Und ich glaube sowieso, dass vor allem hinter verschlossenen Türen bei vielen Vereinen da durchaus Verständnis da ist. Dem einen oder anderen fehlt es dann vielleicht auch an Mut.
Ja, mit Sicherheit.
Sachen auszusprechen, das fehlt einem vielleicht als bei Bayern München fehlt es vielleicht einem leichter, weil man natürlich einfach schon in einer sehr starken Position ist. Das ist sicherlich irgendwie als Vorstandsvorsitzender bei Heidenheim oder sowas bestimmt ein bisschen anders, aber die Vereine müssen da offensiver auch für ihre Fans eintreten, weil nur deswegen funktioniert das, weil ihr Fans habt. Zumindest bei einem Großteil der Bundesliga-Vereine. Wir haben mittlerweile auch genug Konstrukte, wo das egal ist.
Ja.
Aber umso mehr sollte es ja für die Vereine, die auf ihre Fans angewiesen sind, wichtig sein, sich dort zu positionieren und es sich nicht mit den eigenen Fans zu verscherzen.
Eben. Und besonders dann, wenn sie, man muss es ja so sagen, so Fans haben wie Werder. Ne? Also da lohnt es sich dann ja wirklich, sich dafür einzusetzen. Also, weil die sind jetzt nicht dafür bekannt, solche Dinge zu tun, wie die Menschen, nicht alle, aber große Teile der Kurve in Rostock zum Beispiel oder was weiß ich. Also insofern muss man sich nicht für schämen, wenn man sich dafür einsetzt, sag ich mal.
Ganz bestimmt nicht, nein. Also es wäre, also ich als Fan fühle mich dann einfach auch wahrgenommen, ne? Also dass die das auch mal eine Sichtbarkeit bekommt.
Ja. Definitiv. Vielleicht ändert sich ja jetzt einiges in Bremen, wenn die neue Innenministerin das dann übernimmt. Wer weiß.
Schauen wir mal. Wobei das schon erstaunlich wäre, weil das würde ja eigentlich nur zeigen, dass viele Maßnahmen und viele Aktionen wirklich dann abhängig sind von Einzelpersonen auf Entscheidungsebene. Und das dürfte ja eigentlich nicht sein.
Naja, er wurde gewählt, ne? Also insofern.
Ja. Ne?
Und bisher hat er natürlich schon die Richtungskompetenz. Irgendeiner muss es ja auch da haben, sonst funktioniert es ja nicht. Insofern wird sie schon abstimmen müssen, klar, aber am Ende hat er natürlich auch seine MitarbeiterInnen um sich herum geschart im Laufe der, wie lange ist der da schon, ey? Jahrzehnte. Mhm. Ne? Und ich glaube, die neue Innenministerin, deren Name mir jetzt leider entfallen ist, ist die nicht sogar von der Linkspartei statt von der SPD?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Blank.
Wahrscheinlich erzähle ich wieder Blödsinn, wie immer. Also insofern, schickt es, schreibt es in den Kommentaren bei was weiß ich wo überall, bei uns auf der Homepage oder bei Spotify oder sonst wo. Schimpft mit mir zurecht, wenn ich wieder Quatsch erzählt habe. Ja, also stehen bleibt auf jeden Fall, dass Fußballfans genauso wie, du hast es ja gerade schon gesagt, Jenny, das mit dem Stadtbild ist natürlich genau der gleiche Quatsch. Das mit dem BürgergeldempfängerInnen ist genau der gleiche Quatsch. Man sucht sich immer so eine Gruppe aus, eine Bevölkerungsgruppe, und die wird dann am Nasenring durch die Manege gezogen, um von den eigentlichen Problemen und von den wirklichen Problemen abzulenken. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass das auch ein Punkt ist, der da mitspielt. Definitiv. Und es ist halt auch einfach, weil die haben halt alle keine Lobby. Alle nicht.
Ja.
Ne? Das ist eben genau das. Du kannst das immer mit Leuten machen, die absolut keine Lobby haben oder nur eine sehr geringe Lobby. Ne? Gegen Autofahrer, da sieht die Welt ganz anders aus. Wie viele Unfälle haben wir eigentlich? Wie viele Menschen werden da eigentlich getötet? Da sagt niemand was. Ne? Nicht, dass ich denen unterstelle, dass sie das absichtlich machen, um Himmels Willen. Aber da kann man ja auch mal drüber reden, was da alles für Probleme sind. So.
Nein, es ist ja eine ähnliche Diskussion. Es ist statistisch, ist es ja nachgewiesen, wenn wir ein Tempolimit von 130 hätten, wird es weniger tödliche Unfälle geben.
So.
Und ich finde, die Zahl, ab der man schon sagen muss, okay, dann machen wir das, weniger tödliche Unfälle, für mich ist die Zahl schon 1.
Ja.
ein tödlicher Unfall weniger im Jahr sollte eigentlich schon ausreichen dafür. Und da passiert es auch nicht, weil man sich weg von den Fakten bewegt.
Ja, wie immer. Oder fast immer.
Genau.
Das ist wirklich schlimm. Ja. Ist leider in den letzten Jahren auch sehr viel schlimmer geworden. Das ist wenig sachliche Diskussion oder wenig sachliche Diskussion, sondern hauptsächlich emotionale Diskussion. Das ist nicht gut. Leider das. Aber gut, man darf die Hoffnung natürlich trotzdem nicht aufgeben, weil bringt ja nichts. Ist ja Quatsch. Ist ja Blödsinn. Ohne geht ja nicht. Also, wir sind natürlich für Grundrechte aller Menschen und natürlich auch für die Grundrechte der Fans. Weil ist ja klar. Und bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube nicht, dass das alles so durchkommt, wie die InnenministerInnen sich das vorstellen.
Ich hoffe das sehr. Sonst bis bald überall.
So ist es. Und damit kommen wir mal zu Werder, die sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, muss man ganz ehrlich sagen, in den letzten Monaten. Es gab eine Mitgliederversammlung.
Ja.
Und es gab zunächst einmal Werders Finanzen. Fangen wir mal harmlos an.
Harmlos? Das klang schon dramatisch. Ein paar Millionen minus.
Ja, für Werder ist es eigentlich. Es ist eigentlich
so schlimm. Ich würde sagen, im Fußballkosmos ist das.
Ja, Peanuts, okay.
Ja, genau. Das ist nicht schön, aber es ist, ja gut, man hat halt mit Minus abgeschlossen. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht so überraschend, das wusste man, glaube ich, auch. Also jeder einigermaßen informierte Fan war sich dessen, glaube ich, auch bewusst, oder?
Genau, also die Umsätze sind halt auch gesunken, weil man weniger Transfererlöse hatte. Man ist stattdessen ins Risiko gegangen und hat Transfers getätigt, ohne direkte Wiederverkäufe oder ähnliches, dass die also quasi direkt gedeckelt sind. Das war also ein bewusster Move, den der Verein da gemacht hat. Wenn wir das im Jahr davor hatten, wir halt mehrere große Verkäufe mit Füllkrug und Gruev und anderen Spielern. Das war jetzt halt nicht gegeben in dem Finanzjahr, sag ich mal, in diesem Bilanzjahr. Deswegen, das ist nicht gut, das soll man jetzt auch nicht kleinreden, aber es ist erwartbar gewesen.
Ja, das ist tatsächlich nicht gut, aber wir haben immer noch Eigenkapital und zwar Plus, das ist ja ganz wichtig. Ja. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung für eine gute Lizenz erstmal ohne irgendwelche Auflagen und eine gute Basis auch für alles, was dann noch kommt, nämlich vor allem für Nachwuchsleistungszentrum und Platz 11, der wird ja auch gerade noch aus- und umgebaut, das kommt sicherlich auch noch dazu, das kostet auch alles Geld, ne?
Ja, genau. Und man hat sich ja dafür entschieden, in der Pauliner Marsch zu bleiben, was sicherlich auch teurer ist. Man muss dort Flächen entsiegeln. Das ist ja auch Überflutungsgebiet. Also Pauliner Marsch, für die, die es nicht kennen, das ist wirklich direkt am Weserstadion dran. Dort, da ist bisher auch das Nachwuchsleistungszentrum, mehrere Trainingsplätze und der sogenannte Platz 11, das ist dort spielen die Werder Frauen die meisten ihrer Bundesligaspiele, wenn sie nicht mal ins Weserstadion dürfen. Und auch die U23 spielt dort, meine ich. Und da ist auch geplant, quasi so ein kleines Stadion hinzusetzen. Es ist ein wahnsinniger Sanierungsstau auch gewesen da. Also das ist gut, dass man das jetzt angegangen ist. Das ist auch gut, dass man an diesem Standort geblieben ist und nicht rausgegangen ist aus Bremen. Wenn das irgendwo aufs platte Land nach Niedersachsen gesetzt hätte, vor die Tore Bremens, wäre das sicherlich kostengünstiger gewesen. Aber so hat es natürlich einfach auch viel mehr Flair. Also wenn dann irgendwie so ein Nachwuchsspieler, Nachwuchsspielerin im Schatten des Weserstadions irgendwie ihre ersten Schritte bei Werder macht. Ich glaube, das bindet schon nochmal ein bisschen mehr an den Verein, als wenn du jetzt irgendwie vor so ein paar Kühen kickst.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und einer der guten Sachen an Werder ist ja nun mal auch, du kriegst ja Spieler unter anderem natürlich wegen der Fans, natürlich wegen des Stadions, aber auch wegen der Stadt, die einfach cool ist. Das muss man einfach sagen. Ist einfach so.
Ja, also zumindest, also für mich hat Bremen wirklich, ich wohne ja nicht in Bremen, aber ich bin immer sehr gerne dort, weil es einfach eine schöne Größe hat für mich
als Stadt. Absolut, total. Und in welcher Stadt leben schon Bundesligaspieler? Nicht so vielen, also muss man auch mal ehrlich sagen. In Dortmund leben sie nicht, um das mal so zu sagen.
Nee, oder Gelsenkirchen oder ich glaube in Leverkusen wohnt dann auch keiner. Nee, das sind dann die so Metropolen umzu, wo die Spieler dann wohnen.
Aber man könnte ja als Bremer auch als Bremer Spieler in Hamburg leben, machen sie aber nicht. Ne? Also,
nee, das stimmt.
Ja. Das finde ich schon gut. Also das ist schon klasse. Schon nicht schlecht. das, also ich glaube, das mit den Finanzen, das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr ganz anders wieder gestalten. Ich glaube, da werden wir ein sehr viel positiveres Ergebnis haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Es hängt einfach wahnsinnig auch von Transfererlösen ab. Also Werder als Verein ist nun mal ein Verein, der darauf angewiesen ist, Spieler zu verkaufen. Und zwar im besten Fall halt auch Spieler, die nicht so teuer waren. Also in Leipzig klingt das ja immer toll, wenn sie für 120 Millionen Spieler irgendwie verkauft haben, dass sie die allerdings auch für 118 Millionen eingekauft haben, irgendwie 2 Jahre zuvor. Das fällt dann so ein bisschen unter den Tisch. Und das kann Werder einfach nicht. Und also es würde auch nicht helfen. Man muss dieses Kapital halt aufbauen über Transfererlöse. Und hat da jetzt, ich glaube, wenn wir nachher über Sportliche sprechen, die Entscheidungen, die man getroffen hat, sind auch darauf ausgelegt, dass man diese Transformation schaffen muss einfach. Also das kann man als Fan auch irgendwie unschön finden, aber es ist, glaube ich, eine der wenigen Möglichkeiten, wie so ein Verein wie Werder überleben kann, wenn man sich nicht komplett den Investoren hingeben will.
Ja.
So. Das sind eigentlich die beiden einzigen Möglichkeiten mit so einem Standort, die du hast. Und ich bin froh, dass man sich zumindest Stand jetzt dafür entschieden hat, dann sind wir halt ein, in Anführungsstrichen, Ausbildungsverein. Das heißt, wenn ein Spieler bei uns richtig gut ist, dann sollte man sich das, also kann man davon ausgehen, dass er nächstes Jahr dann nicht mehr da ist.
Das war aber schon immer so. Das war auch als Werder unheimlich erfolgreich war.
Ne? Das ist doch auch nicht schlimm, oder? Das führt doch eigentlich nur dazu, dass noch mehr Leute nach Werder wollen, quasi um sich entwickeln zu lassen. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Beruf.
Vor allem bei dem Trainer, den wir haben, ne? Aber da kommen wir später drauf. Mhm. Wir müssen aber eine Sache ansprechen und Grüße gehen raus in den Forum-Podcast und an Jan. Jetzt kommt dein Thema. Kommunikation bei Werder, das ist ja so sein Steckenpferd.
Und ist das
vor allem ganz schwierig. Gerade mit dem neuen Aufsichtsrat und Transparenz und all solchen Geschichten. Da müssen wir mal kurz drüber reden. Da hat Werder wirklich meiner Meinung nach Sachen gemacht, die man hätte einfach lassen können, weil dann hätte man sich viele Diskussionen sparen können.
Ja. Auf jeden Fall. Also vorhin hatten wir das ja mit, ne, Vereine sind auch selber schuld, weil nur noch selber irgendwie, also kein Journalismus mehr stattfindet, Vereine wollen selber irgendwie das bestimmen, was geschrieben wird und schreiben es halt auch nur noch selber auf die eigene Homepage und über die eigenen Apps geht's raus und was weiß ich. Und das hat man jetzt im Zuge um die Aufsichtsratswahl und wie sich Werder gegeben hat, auch unser Präsident Hubertus Heß-Grunewald dann im Interview natürlich nur auf werder.de und sowas. Es war schon sehr dünnhäutig dann auch, wie auf Kritik reagiert wurde und die Kritik war ja einfach. Also wir brauchten einen neuen Aufsichtsrat, es haben sich viele beworben für den Aufsichtsrat, der Ehrenrat, das ist bei Werder, der auf Großteil aus dem Ehrenrat, daraus wird halt Wahlvorstand gebildet, die dann die Kandidaten prüfen und es wurde das erste Mal auch eine externe Beratungsagentur mit dazu geholt, die KandidatInnen geprüft hat, die in den Aufsichtsrat wollten bei Werder. Aber, und das wurde dann immer davon gesprochen, dass es klar definierte Kriterien gab, an die KandidatInnen erfüllen mussten. Problem ist, bis zur Aufsichtsratswahl, dort hat man das dann, diese Kriterien hat man dann öffentlich gemacht, hat man diese Kriterien, wusste man die nicht. Die wurden einfach nicht öffentlich gemacht. Und das ist schon schwierig. Und als das, und im Zuge der Kritik daran, war die Antwort von Werder dann quasi, ja, wir können ja nicht immer alles hier transparent machen, hundertprozentige Transparenz, ihr wollt immer alles wissen, wo ich einfach denke, das hat doch gar keine Verlage. Also klar, wollen wir das gerne, aber ich kann schon verstehen, warum das nicht geht in allen Punkten. Aber in diesem Fall verstehe ich das halt nicht, warum das nicht ging. Zumal ist man hat es ja dann öffentlich gemacht, nämlich.
Muss man ja auch.
Genau, also ich verstehe das nicht, dass Werder hat sich da einfach richtig tölpelhaft verhalten.
Ja.
Und wenn wir darüber
nicht
sprechen.
Nicht zum ersten Mal.
Nicht zum ersten Mal. Und wenn wir vorhin über die, ne, naja, jetzt hat man ein paar Millionen miese gemacht, aber bei so einem großen Wirtschaftsunternehmen und sowas alles, das wird dem nicht gerecht, muss ich sagen, wie man dort aufgetreten ist.
Und überhaupt nicht. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ob wir das alles wissen müssen, in diesem Zusammenhang ja, weil ich muss die nämlich auch wählen, ich bin Mitglied.
Ja, genau.
Also, was zur Hölle?
Übrigens, da können wir auch nochmal drüber reden. Just an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, gab es ja bei Borussia Dortmund die Wahl auch zum Präsidenten. Die hatten so eine sogenannte hybride Mitgliederversammlung. Das heißt, man konnte auch online teilnehmen. Das ist ja durchaus heutzutage alles möglich bei vielen Vereinen. Bei Werder nicht. Also, das war wirklich, du konntest nur in Präsenz wählen vor Ort.
Oh, okay.
Und ja, natürlich, es werde auch ein Breitensportverein und alles, aber also ich bin jetzt mit meinen 200 Kilometer Entfernung zu Werder, ist das halt für mich nicht so einfach machbar.
Ja, dann, Grüße.
So, genau. schon aus organisatorischen Gründen konnte ich da nicht von meinem Wahlrecht Gebrauch machen. So, jetzt könnte man auch sagen, gut, dann war es ja scheinbar nicht so wichtig. Nichtsdestotrotz, woanders ist es ja möglich. So, also, Und ja, dieses ganze Gebaren, ich fand es wahnsinnig dünnhäutig. Ich fand es, also es wurde ja auch entschieden, die Kandidatinnen, die zugelassen wurden, dass die keine, also es gibt keine Interviews mit der Presse, so wo die sich nochmal auch präsentieren können. Es gab auf werder.de oder über Werder die Kanäle gab es so halt so Video-Interviews und das war es dann eigentlich auch. Und bei der Veranstaltung selber konnten die auch nochmal was sagen, kurz vor der Wahl quasi. Aber das fand ich halt auch schon merkwürdig und es ist auch so gewesen, dass zwei bisherige Aufsichtsratsmitglieder nicht wieder zugelassen wurden zur Wahl. Ulrike Hiller und Dirk Wintermann, die beide jetzt eher so aus der Fanvertreter-Eck kommen. Und das, auch da war nämlich die Frage, warum sind die denn nicht wieder zugelassen?
Ja, weiß man bis heute nicht.
Genau.
Das klingt also ja wirklich
viel nach Mauschelei. Es gibt diese klaren Kriterien, die natürlich geäußert wurden, dazu zählen auch wirtschaftliche Kompetenz etc. pp. Aber die sind jetzt ja auch nicht auf dem Aufsichtsrat ausgeschieden vor, weil sie diese Kompetenzen alle nicht mitgebracht haben. Also es ist jetzt irgendwie nichts irgendwie kundgetan worden, weswegen die beiden ungeeignet sind für dieses Amt. Es gibt halt viele Mutmaßungen.
Das ist das Problem, diese Mutmaßung.
Und das hätte nämlich Werder halt auch unterbinden können.
Richtig.
Wenn man da klarer irgendwie kommuniziert. Es ist schwierig. Die beiden haben sich jetzt nicht großartig dazu geäußert, sind damit auch ganz fair umgegangen, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob mir das auch so leicht gefallen wäre, denn es ist auch, also beide hätten auch gerne weitergemacht im Aufsichtsrat. Das ist verbrieft. Ja, und diese Agentur, die dazu kam, es ist alles irgendwie, ja, so ein bisschen Taubenzüchterverein-mäßig, wie man da einfach agiert hat. Und das ist wahnsinnig schade.
Ja.
Jetzt mal ketzerisch gefragt, merkt man als Fan, wer im Aufsichtsrat sitzt? Also wie, welche Entscheidungen werden
da getroffen? Also bei dem letzten schon, finde ich.
Ja. Dirk Wintermann war auch im Weserfunk zu Gast tatsächlich. Ulrike Hiller auch, damals nach ihrer Wahl. Also die waren tatsächlich, also Dirk Wintermann war auch viel bei Fanclubs einfach vor Ort. Sei es jetzt das Fanclub-Fußballturnier. Also der war wirklich, ja, vernetzt kann man schon fast sagen. Also hat da eine Präsenz gezeigt. Ob das jetzt originär zu den Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden gehört, ich finde schon auch.
Ja, ne? Klar, das Bild nach außen ist doch voll wichtig.
Also man merkt es, also klar, merkst du das schon, der Aufsichtsrat muss gut besetzt sein und das ist auch sinnvoll, sich da noch eine Agentur, Expertise von außen zuzuholen. Dagegen sage ich gar nichts. Nur es muss halt klar sein, nach welchen Kriterien wird denn hier sortiert oder halt auch aussortiert. Und wenn das nicht klar ist, gibt man einfach kein gutes Bild ab und das ist schon mal schwierig. Und wir, also vor allem, wir müssen das ja wählen als Mitglieder, diesen Aufsichtsrat.
Genau.
Wir müssen doch möglichst viel wissen. So. Und na klar, also jetzt gibt es auch sicherlich Leute, die denken, ja, der wirkt sympathisch, deswegen wähle ich den. Aber deswegen gibt es ja vorher die Vorauswahl, wer wirklich dafür geeignet ist. Und ich gehe davon aus, dass alle Kandidaten, die dann zur Wahl stehen, alle Kandidatinnen, die zur Wahl stehen, dass die grundsätzlich geeignet sind, im Aufsichtsrat von Werder Bremen zu sitzen und dort gute Arbeit zu leisten. Das ist die Aufgabe des Wahlverstandes und dieser Agentur davor auszusortieren. Da bin ich völlig fein mit. Und dann kann ich da noch gucken, okay, wie wähle ich, wen möchte ich gerne drin haben, weil die natürlich auch alle unterschiedliche Expertise mitbringen. Und es ist jetzt so, dass es eigentlich nur noch ein Aufsichtsratmitglied gibt, wo man sagen kann, der kommt zumindest aus der Fanszene, das ist Dr. Florian Weiß, der auch leidenschaftlicher Werder-Fan ist und auch ganz netter, super umgänglicher Typ ist. Also ich höre auch wirklich nur Positives über den. Aber auf der anderen Seite hast du mit Harm Ohlmeier jemanden auch dort sitzen, der auch Investor ist. Also die Investoren bei Werder haben zwei Aufsichtsrats Plätze und Harm Ohlmeier ist jetzt aber über den Verein auch noch in den, also der ist Sprecher des Investorenbündnis und sitzt aber nicht über das Investorenbündnis jetzt auch im Aufsichtsrat. Und das finde ich zum Beispiel auch schwierig, weil es wurde nur gesagt, ja, wir haben das geprüft, das ist rechtlich in Ordnung. Auch im Nachhinein wurde das gesagt, ne? So, weil es dann
ja,
dazu mal Fragen gab.
Das heißt ja noch lange nicht, dass es, das mag ja rechtlich richtig sein, das heißt aber noch lange nicht, dass es legitim ist, ne?
Und das ist jetzt von meiner Seite auch gar keine Kritik an Harm Ohlmeier oder seiner Arbeit, sondern man muss das einfach alles abwägen und das muss ich als Fan irgendwie auch dann abwägen, also als nicht als Fan, als Mitglied, so wen wähle ich. Und ja, es ist schwierig. Also ich habe mich auch mit einigen KandidatInnen, die auf der Liste standen, habe ich mich auch ehrlich schwer getan, gebe ich auch zu. So, ne? Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Die, ne, die sind halt durch diese Prüfung durchgekommen und dafür geeignet und wenn die dann reingewählt werden, dann ist das auch okay für mich. Das ist eine demokratische Abstimmung. Ich selber war nicht da, ich habe nicht mit abgestimmt, ich darf mich sowieso nicht beschweren quasi in der Hinsicht. Und das kann ich auch gut akzeptieren, wer da jetzt reingewählt wurde in den Aufsichtsrat. Das ist in Ordnung. Trotzdem muss man halt mal sagen, okay, aber also so Compliance-mäßig müsste man das doch für die Zukunft mal prüfen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Mitglieder des Investorenbündnisses sich über den Verein aufstellen lassen können. So, ob man da nicht, wenn es irgendwann mal zu einem Interessenkonflikt, weil es wird einfach so, nee, er hat uns versichert, es gibt keinen Interessenkonflikt. Ja, okay, cool. Das ist natürlich wahnsinnig rechtlich bindend für die Zukunft. Und wie gesagt, ich werfe das Harm Ohlmeier auch gar nicht vor. Ich glaube dem das, auch wenn er das so sagt. Aber das kann ja beim nächsten anders sein. Das
richtig.
Kann ja auch nochmal der Fall sein, dass jemand, das wird ja nicht immer nur Harm Ohlmeier sein vielleicht. Und das ist einfach schwierig. So. Und auch da, wie damit umgegangen wurde mit dieser Kritik, ist halt wieder schwierig für mich. Also, so ein bisschen Bauchschmerzen hat man da bei dieser ganzen Aufsichtsratswahlgeschichte im Nachhinein auch immer noch. Trotzdem, die jetzt reingewählt sollen, die werden hoffentlich sehr gute Arbeit leisten. Da habe ich auch volles Vertrauen. Ne? Das ist auch nicht das Thema. Trotzdem hätte ich mir ein wesentlich professionelleres Vorgehen gewünscht und ehrlich gesagt auch einen offeneren Umgang vor der Wahl, was so dieses mit wem dürfen die KandidatInnen sprechen angeht. Also ob die dann das machen oder wo sie dann hingehen. Ich meine, auch das wäre natürlich für mich als ein gutes Signal, wen kann ich guten Gewissens wählen oder nicht, wenn ich dann halt sehe, mit welchen Medienhäusern, mit welchen Medien grundsätzlich die Personen dann ihren Wahlkampf betreiben. Ne? Das fiel dann jetzt ja auch weg.
Ja, klar. Also für mich als fader Nachgeschmack bleibt vor allem, dass ich immer noch nicht weiß, warum die ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder es jetzt nicht mehr sein dürfen, warum sie nicht mal mehr antreten durften. Es ist bis jetzt nicht kommuniziert worden. Und das macht in meinem Kopf halt, bin ich auch ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt meine eigenen Gedanken und das hätte man verhindern können.
Ja, absolut.
Das ist halt grundsätzlich mal unprofessionell. Mindestens mal. Da sind wir wieder beim Taubenzüchterverein. Und wenn dieser Taubenzüchterverein dann auch noch auf diese Kritik dünnhäutig reagiert, ja, weiß ich nicht. Also, so kannst du halt nicht mal einen Kiosk führen. Entschuldigung. Also, das geht halt so nicht.
Ja. Nee, also ich hoffe, dass man jetzt mit Abstand, dass da die Verantwortlichen auch nochmal in sich gehen und zukünftig einen anderen Umgang damit finden. Und also ich finde grundsätzlich muss darüber diskutiert werden, aber das betrifft nicht nur Werder, ich hatte es vorhin schon angerissen, Journalismus rund um den Fußball, rund um die Bundesliga-Vereine, dieses Closed-Shop-System, was sie da jetzt quasi selber für sich machen, das, ich meine, mich holt es auch nicht ab. Also als Fan muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche keine reißerischen Überschriften und auch ganz bestimmt nicht von aus der Bild-Zeitung und sowas alles. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber zu einem ausgewogenen Bild gehört halt auch, dass viele verschiedene Leute journalistisch arbeiten. Mhm. Und halt auch aus verschiedenen Ecken. So. Mhm. Und nicht nur selbst gesteuert. Ja. Also das ist ja nicht mal mehr Hofberichterstattung. Das ist einfach die Berichterstattung des Hofes selber.
Genau, das ist der Hof selber, der das macht. Ne? Ja. Außer bei den PKs halt.
Das ist also wirklich demnächst nur noch per Proklamation eigentlich.
Ja, genau.
Mitgeteilt.
Ja, du hast halt die PKs und das war's dann.
Genau.
Ne? Mehr hast du nicht. Ja, es muss auf jeden Fall darüber diskutiert werden. Da musste man auch sagen, müssen die Fans aber auch mal ein bisschen lauter werden, dass das so nicht funktioniert. Also das kann eigentlich nicht sein, dass der Verein mit diesem Unsinn so durchkommt, weil das ist schon echt schlecht.
Ist es auch. Und das soll das nicht besser stellen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Also Mitgliederversammlungen in der Fußball-Bundesliga, da gibt es so einige Vereine, die schaffen das immer wieder über Mitgliederversammlungen wirklich, also das ist als ja, Außenstehender ist das wahnsinnig unterhaltend.
Absolut. So.
Ich meine, jetzt muss man sagen, Werder hat nicht mal das geschafft, dass es unterhalten ist für Außenstehende, weil dafür ist es dann für die auch zu unwichtig. So, ja, also das ist ja, also dann verbockt es doch richtig, dann soll da was Unterhaltsames passieren. Wo war das? War das bei Schalke, wo der eine ja, einmal gut, eine Schalke runtergehauen hat?
Schalke, das ist ja, kann sein, da passiert ja alles. Also das kannst du ja nicht mit, das ist ja, das kannst du ja nicht mit normalen Maßstäben messen. Schalke, das kann ich in der Sendung nicht sagen. Das ist wirklich, aber das ist ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, wirklich immer schon gewesen und wird es auch immer bleiben. Wo jeder jedem A nichts gönnt, jeder auch jedem irgendwie sagen will, was er machen soll oder nicht, oder sie. Also jeder will irgendwie Recht haben und das Sagen haben und alle gegen alle und niemand gegen keinen und das ist, also, nee.
Und Werner muss schon aufpassen, dass man sich nicht in diese Richtung entwickelt, ne?
So. Ja. Ja, dafür glaube ich, sind wir weit weg. Aber, weil das ist auch so ein Mentalitätsding. Ich glaube, das ist mittlerweile echt so DNA bei denen. Das ist wirklich...
Das ja, es gibt so einige Vereine, der FC in Köln ist halt auch...
Ja, stimmt. Die Mitgliederversammlungen bekannt. Sind auch durchaus unterhaltsam, aber... Das stimmt schon, aber die sind erstaunlich ruhig in den letzten Jahren gewesen. Ja. So. Ich finde, Werder hat ja, mich auf jeden Fall als Fan oder als Mitglied ein schlechtes Bild abgegeben.
Ja, das. Ich glaube, das sehen auch tatsächlich viele so.
Ja. Sehr schade. Chance verpasst.
Ja, total. Total, weil das macht den Fußball ja auch mit aus, ne? Mitbestimmung und wenn man Mitglied im Verein ist und so, das kennst du ja vielleicht auch ein bisschen, wenn du schon mal in irgendeinem Verein drin warst, Sportverein oder so.
Ja.
Das ist halt wichtig.
Ja.
So. Und wenn man das so versaubeutelt und Kommunikation war noch nie die Stärke von Werder, wirklich noch nie, noch nie. Das konnten die noch nie. Aber dazu empfehle ich jetzt wirklich mal, also alles, was es dazu zu sagen gibt, hat Jan Siegert schon so oft gesagt, das ist wirklich so. Da hat er auch mit allem recht. Das ist wirklich eine Katastrophe. Eine absolute Vollkatastrophe. Und alle anderen Podcasts haben es wahrscheinlich auch schon 10-mal gesagt. Es ist wirklich so. Werder und Kommunikation ist wie katholische Kirche und Fortschritt. Es ist wirklich wahr. Das ist fürchterlich. Okay. Kommen wir mal zu den Männern, weil die haben vorher gespielt und da gibt es vielleicht auch das ein oder andere Thema mehr, weil Werder Frauen machen einfach alles richtig im Moment so ziemlich. Es ist viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, ne?
Ja.
Wir haben, Ole Werner ist kein Trainer mehr. Oha.
Ja, also, wir haben, ich habe es davon schon angerissen, Werner versucht die Transformation oder muss die Transformation schaffen zu diesem Ausbildungsclub. Also, man versucht das schon lange, man hat das Gefühl, man geht da jetzt das stringenter an. Ole Werner ist nicht mehr Trainer, weil der diesen Weg nicht mitgehen wollte. Genau. Das kann man so ganz klar sagen.
Ne?
Der wollte halt, ich will fertige Spieler, jetzt mal ganz platt gesagt, wie das intern ablief und sowas alles. Aber das ist so, wie es nach außen gedrungen ist. Ja. Und das ist auch völlig fair. Also das ist auch von Ole Werner völlig in Ordnung zu sagen, das ist aber nicht der Weg, den ich gehen möchte.
Ja, ja.
So. Ja. Der hätte ja noch Vertrag gehabt, auch für diese Saison. Dann hat man sich aber entschieden, nein, dann, aber das ist, also wir können nicht mit einem Trainer, der nach der Saison dann geht,
kannst du nicht machen.
Die komplette Saison gehen, dass die Reibereien werden da einfach zu groß sein und hat dann Horst Steffen aus Elversberg losgeeist, die den Aufstieg in der Relegation nicht geschafft haben. Wenn ich Horst Steffen richtig verstehe, auch bei Aufstieg habe ich das Gefühl, wäre er zu Werder gekommen.
Mhm.
Also dann wäre es vielleicht sogar noch für ihn noch schöner gewesen, weil diese Mission geschafft. Man hat einen Trainer geholt, der dann mittlerweile für Fußballtrainer, früher war es kein Alter für einen Fußballtrainer in der Bundesliga, mittlerweile haben wir viele recht junge Trainer. Horst Steffen ist dann auf Anhieb auch der älteste Trainer in der Bundesliga gewesen, aber mit einer ganz erfrischenden Art. Also also beim Weserfunk reden wir immer von den Daddy-Vibes, die uns Horst Steffen gibt. Der ist einfach, also Pädagogen-Vibes auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Also vielleicht noch mehr als Daddy-Vibes, aber so ein bisschen, also auch in seinem Alter kann der trotzdem noch im Jugendzentrum mit allen connecten und kriegt Absolut. Die Leute gut auf Spur, dass sie mitziehen.
Auf jeden Fall.
Cool.
Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Kompetenz.
Total. Und da ist er auch.
Kommunikation sind wir auch wieder, ne?
Das, genau, das kann er nämlich. Und da ist er auch jünger als zum Beispiel Ole Werner, der zwar jünger ist, aber im Kopf genau. älter, was das angeht.
Ja, ja, kann man schon so sagen.
Das,
Typmäßig ist es halt auch eine komplette Kehrtwende.
Ja.
Ne? Mhm. Das muss man auch sagen. Aber ich finde Horst Steffen wahnsinnig sympathisch.
Ja, total, total. Ja. Absolut.
Und das ist kein Muss, dass ich dann, weil der muss ja nun mal eine Fußballmannschaft in der Bundesliga trainieren und besser machen und halt Spiele entwickeln. Das ist kein Muss, dass ich den sympathisch finde. Ist für mich als Fan natürlich trotzdem ein bisschen schöner.
Ja, absolut.
Wenn ich da jetzt einen Trainer hätte, den ich einfach komplett unsympathisch finde. Und davon gibt es genug in der Bundesliga, wo ich einfach wirklich Bauchschmerzen hätte, wenn die bei Werder Trainer wären. Und unabhängig von deren sportlichen Kompetenzen. So. Das Die muss ich jetzt auch nicht nennen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin froh, dass es Horst Steffen ist. Ich finde, ja, ich finde auch, man erkennt die mehrfach erwähnte Transformation, dass man das wirklich angehen will. Das sieht man. Dieses Vertrauen, was er in junge Spieler hat, finde ich wahnsinnig mutig und stark. Also man vergisst das ja immer, aber unser Innenverteidiger Koulibaly, der ist halt 18, ne? Das ist... Das hat man irgendwie schon mittlerweile vergessen. So.
Ja, ja.
Und er sagt halt auch so kluge Sätze, die bei mir wirklich hängen geblieben sind, die auch, also die, da sind wir wieder, die auch komplett Sinn ergeben. Die sind richtig sinnvoll. Wenn er sagt, so ja, ne, junge Spieler, der muss ja halt auch spielen, weil die Fehler, die muss er halt machen. Das kann man nicht überspringen, das Fehler machen. Genau. Auch wenn ich ihn jetzt 5 Jahre auf die Bank setze, wird er dann Fehler machen. Den Punkt können wir nicht überspringen. Das darf also nicht, und dann wird überlegt, okay, klar, das darf nicht die Entscheidungsgrundlage sein, ob ich jetzt jemanden einsetze oder nicht, weil, okay, ich musste den Mut haben, weil ich weiß, dass dieser junge Spieler Fehler machen wird. Aber ich habe ihn vielleicht dann auch früher soweit. Und dann ist natürlich auch die Aufgabe wieder Kommunikation, wenn er diese Fehler macht, dass die ihm einfach trotzdem nicht das Selbstvertrauen nehmen. Und das muss man sagen, hat Horst Steffen offenkundig wirklich gut im Griff.
Er hat auch in der Mannschaft was verändert? Also zum Beispiel dieser junge Spieler, war der vorher, wurde der nicht aufgestellt oder ist er erst frisch dazugekommen?
Der ist jetzt hochgezogen worden aus der Jugend in den Herrenbereich. Also der hat tatsächlich sein erstes Spiel im Herrenbereich, war direkt ein Bundesligaspiel.
Wow.
Das okay. ist, genau, das, ist das geht für Patrice Kuchowicz genauso. Also, und es ist schon so, also unter Ole Werner, junge Spieler haben es da nicht so einfach. Also, wenn du bei Ole Werner allerdings einen Stein im Brett hast, dann hält er auch wirklich an dir fest und steht komplett zu dir. Aber das musst du dir erstmal erarbeiten. Und das ist schwierig, bei Ole Werner eine Mannschaft reinzurücken. Während du jetzt schon bei Horst Steffen das Gefühl hast, es gibt mehr Rotation. Also, ja, es ist so ein bisschen mehr. Auch mehr, was ist jetzt gerade notwendig für uns als Mannschaft? Wen brauche ich da jetzt? Welcher Spieler braucht das jetzt auch mal? Entweder eine Pause oder halt den Einsatz. Scheut sich auch nicht davor, große Namen auf die Bank zu setzen. Nee. Wir hatten es im heutigen Spiel wieder, dass ein Victor Boniface halt erst auf der Bank saß, obgleich er offenkundig wirklich immer fitter und besser reinkommt, dass man schon sagen muss, ich glaube, der ist schon so körperlich wieder sehr weit. Und trotzdem sagt er, nee, dann spielt halt ein Keke Top, ein junger Spieler, der das vielleicht noch gerade braucht. Weil, ach klar, auch vom Setup, das vielleicht besser passt für den Plan, den man hat. Ob das dann aufgeht, ist ja immer eine andere Frage. Weil da sind ja auch nochmal eine andere Mannschaft mit 11 Spielern auf dem Platz. Und aber das ist so. Also junge Spieler haben es bei Horst Steffen einfacher, als sie es unter Ole Werner gehabt hatten. Das, glaube ich, kann man so sagen.
Ja, das kann man so sagen. Und interessant ist nochmal, um nochmal ganz kurz auf Ole Werner zurückzukommen, er war absolut, und da bin ich von überzeugt, er wollte diesen Weg nicht zu Ende gehen und hat das auch klar forciert, weil ich habe mal nachgeguckt, wie er so von Kiel weggegangen ist, mit denselben Sprüchen, mit denselben Sätzen, die hinten rausgefallen sind, also als es zu Ende ging. Es ist wirklich, kannst du copy and paste.
Ja.
Original.
Ja, das, also da musste ich auch sofort dran denken. Ich bin jetzt bei Holstein, aufgrund dessen Schleswig-Holstein lebend und aus Kiel kommt, verfolge ich Holstein natürlich auch immer noch ein bisschen intensiver, als es jetzt vielleicht bei Heidenheim oder sowas mache. und ja, daran musste ich auch sofort denken. Ja. Und da hat man nämlich den Fehler gemacht, dass man noch in die Saison gegangen ist, obwohl eigentlich beide Seiten wussten, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und das war für Holstein dann, ist es gut ausgegangen, weil sie halt dann Marcel Rapp einen Trainer verpflichtet haben nach Ole Werner, mit dem sie jetzt immer noch dastehen und der die in die Bundesliga geführt hat, also zwischenzeitlich. Für Holstein ist es gut ausgegangen, aber das war damals schon sehr, sehr holprig auch. Das, ja, ich musste da auch dran denken. Also das hat sich so ein bisschen wiederholt. Klar, weil Ole Werner, glaube ich, auch, also wenn man es negativ auslegen will, kann man sagen, dass er stur ist. So. Aber das ist ja nicht unbedingt eine negative, also er kann auch sagen, dass er einfach zu seinen Überzeugungen steht.
So. Ja, der will einfach Karriere machen, was völlig legitim ist.
Genau, und sich und das, dass es weiterentwickelt wird. Also das, und bei Werder ist es nochmal so, okay, wenn wir jetzt mal eine Saison haben, die vielleicht auch vom Tabellenplatz sogar einen Platz schlechter als letztes Jahr, aber wir grundsätzlich eine andere Entwicklung haben, weil wir haben junge Spieler weiterentwickelt, wir haben eine Wertsteigerung in der Mannschaft und sowas alles. Das reicht dem Ole Werner dann halt nicht,
nee,
scheinbar. Und das ist, wie gesagt, wie du auch sagst, völlig in Ordnung.
Ja.
Jetzt haben wir halt jemanden, der sagt, das ist aber das, was ihn antreibt, ist dieses, die Spieler weiterentwickeln, die Arbeit mit den Menschen. Also schon Menschenfänger, Horst Steffen, ne?
Ja, das ist ja wirklich, den muss man nur einmal reden hören, dann ist alles gut. Es ist wirklich fantastisch.
Also den Sportstudio-Auftritt von vor ein paar Wochen kann ich dann, auch nur ans Herz legen, dass da merkt man das auch, was er so für ein Typ ist, einfach wie er spricht und wie er mit Menschen umgeht, also auf die Menschen auch zutritt und sowas.
Ja, ist wirklich so. Ja. Das ist schon ziemlich fantastisch. Das muss man schon ehrlich sagen. Es ist schön, wenn man mit so einem Typ eben so connecten kann. Ne? Das ist wirklich, ja, kommt natürlich gut. Wie du schon sagst, ist schöner, als wenn man jemanden nicht mag. Und mir fällt da natürlich sofort der Herr Anfang ein, der, also das war jemand da, weiß ich nicht. Also, da bin ich nun nicht so traurig, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nun gut.
Ja, im Endeffekt muss man Markus Anfang ja fast dankbar sein,
richtig, dass
er den Impfpass gefälscht hat.
Ja, das tatsächlich, ja. Muss man so sagen.
Denn wir haben jetzt ja gerade also fast ein bisschen kritisch über Ole Werner, wie er die Entscheidung trifft und sowas alles. Ole Werner war aber auch der richtige Trainer für Werder in der Phase und bis zu diesem Punkt. Also wir wären jetzt auch nicht dort, wo wir jetzt sind, ohne Ole Werner. Das ist schon auch Ole Werners Verdienst.
Das ist ein hervorragender Trainer, fantastischer Trainer. Gar keine Frage, der wurde nur einfach zu groß für Werder.
Ja.
So, fertig. Und dass der jetzt nun ausgerechnet bei Leipzig Trainer ist natürlich nicht schön, aber so ist es halt. Ne? Ja. Für ihn ist es sicherlich das Paradies.
Ja.
Wobei, ich habe gesehen, wie er sich bei Werder freut über Tore und wie er sich jetzt bei Leipzig freut über Tore. Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ja, und wir haben schon auch gesehen, wenn er mal aus sich rausgeht, wie er auch vor der Kurve mal steht und dies und das und sowas alles. Und also, ne, und das hat er ja durchaus auch gesagt. Also es ist dann schon abwägen, der neue Arbeitsplatz ist dann halt ein bisschen unemotionaler, aber dafür sind andere Sachen da dann ein bisschen praktischer. Ob man jetzt für diesen Konzern arbeiten will, moralisch, das ist eine Entscheidung, die er selber für sich treffen muss. Dass da ja, also wenn wir über Leipzig reden, dann reden wir über Red Bull und da muss man ja sagen, da reden wir ja nicht nur über 50+1 wird umgangen und es ist ein Investorenclub, sondern auch über einen Konzern, der ja nun mal einfach auch rechtspopulistische Portale unterstützt. Die haben einen Ärmelsponsor Kraken, das ist auch so eine rechte Krypto-Kram aus den USA und sowas, die Sachen unterstützen. Weiß ich, also das muss Herr Werner dann für sich selber beantworten. Man kann sich das natürlich auch immer einfach machen, indem man sich mit solchen Sachen einfach gar nicht beschäftigt. Ich glaube, das machen viele Leute so. Das will ich den Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie das so machen. Dann ist das halt so. Ich selber für mich könnte das nicht. Und zwar, da reden wir in einem ganz anderen Rahmen, aber für einen Betrieb arbeiten, wo ich einfach das Gefühl habe, dass das alles, was dazugehört, für die falschen Werte steht, dann ist das halt so. Das ist dann einfach schade. Das wäre natürlich schon schöner, wenn Ole Werner jetzt plötzlich Trainer vom Arsenal oder Liverpool wäre. Dann hätte man irgendwie anderes Gefühl. Ja,
klar. Ne? Na klar. Oder von irgendeinem anderen anständigen Bundesliga-Verein, was weiß ich. Ne? Ja, das ist halt so. Aber nun, Klopp kann damit offensichtlich auch gut umgehen, insofern.
Ja. Ne?
So ist das halt. So, speaking of Mannschaft. Es gab einige Veränderungen, es gab sehr viele Veränderungen, es sind eine Menge Leute dazugekommen, das ist das eine. Aber es sind auch ein paar Leute dabei, wo man mal so ein bisschen nachgucken muss, wie das weitergehen kann und soll. Über Keita brauchen wir gar nicht reden. Ich fürchte ja, da wird demnächst in 1, 2, 3, wann kommt er wieder? In 6 Wochen? 5 Wochen? Mhm. 6 Wochen? Und dann wird er wahrscheinlich, ja, abgedingst werden. Wie heißt es, eine Abfindung bekommen und gut ist?
Ja.
So, weil der wird Bavera nicht mehr spielen und er wird auch in der Bundesliga nicht mehr spielen. Das ist durch das Thema und ich glaube auch nicht, dass der ungarische Verein
da bereit ist. Ich glaube, es ist sportlich auch so, ich mittlerweile
weiß. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Das ist halt so. Und wir müssen auch mal über Leute reden wie Alvero und, oder Alvero.
Ja.
Alvero. Und über Hansen Ordön, ne?
Ja, wobei, ich glaube, bei der Geschichte von Alvero ist, da müssen wir darüber reden, dass wie viel Werder für ihn bezahlt hat. Mhm. Und dass das natürlich dann ein anderer Anspruch ist, den man an diesen Spieler hatte. Mhm. Das sind nämlich, die Probleme, die er hat, können nun mal bei jungen Spielern auch auftreten. Aber man hat einfach 5 Millionen Euro für ihn bezahlt. Das ist für Werder wahnsinnig viel Geld, vor allem zu dem Zeitpunkt gewesen. Man hat ihn in so einer Phase geholt, wo das mit dem Investorenbündnis irgendwie gerade durch war und irgendwie alle einigermaßen happy damit waren. Und dann hat man, das geht für Hansen Aaron ja genauso, man hat dann halt im Winter unter anderem Hansen Aaron und Skelly Alvero geholt. Alvero erst nur geliehen und dann auch fest verpflichtet, weil man einfach wirklich große Stücke auf ihn gehalten hat, so was sich dann noch entwickeln kann. Mhm. Und das sind sie beide schuldig geblieben. Ich meine, bei Hansen Aaron gehört dazu, dass er nicht teuer war im Vergleich. Wobei man sagen muss, für einen Regionalligaspieler wahrscheinlich schon teuer, weil das ist das, was er im Moment macht, Regionalliga spielen. Ja, das Ding ist, dass diese Transfers können immer schief gehen. Und das Problem für einen Verein wie Werder ist, du hast halt nicht so viele Patronen, die du schießen kannst. So, und dann sind 5 Millionen, tun dann halt wirklich, wirklich weh.
Ja.
So. Der sportliche Erfolg, den die Mannschaft trotzdem hatte, hat das ein bisschen kaschiert, muss man sagen. Wenn Werder gegen den Abstieg gespielt hätte letzte Saison, mit einem indisponierten Alvaro, der vielleicht gar nicht mehr im Kader, der viel nicht im Kader stand, auch einfach, wäre das sicherlich ein anderes Thema geworden. Mhm. Nun steht man sportlich auch in dieser Saison bisher wirklich stabil da. Mhm. Sicherlich mit viel Verbesserungspotenzial, aber das ist völlig klar. Auf der anderen Seite hatte Alvaro ja schon sein Spiel diese Saison, wo man gedacht hat, wo er plötzlich als Innenverteidiger ausgeholfen hat und dann wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Da habe ich kurz gedacht, na, kommt jetzt nochmal vielleicht eine Umschulung auf Innenverteidiger? Ist das jetzt die Position? Nun ist es so, dass Werder einfach mit sehr vielen guten Innenverteidigern ausgestattet ist. Was dazu führt, dass unser Kapitän Marco Friedl plötzlich Linksverteidiger spielt, weil ich glaube, er einfach die beiden Innenverteidiger, die momentan spielen, unter anderem der 18-jährige Koulibaly und halt ein Amos Pieper, dass die einfach stärker sind im Moment. Also ja, es tut mir immer wahnsinnig leid für diese jungen Spieler.
Klar.
Ne, dass die Erwartungen nicht erfüllen können und das auch so mit sich rumschleppen und sowas alles, das ist das ist ja einfach ein großes Päckchen, was die auch tragen.
Ja, ja so. Klar.
Ja. Und kriegen es ja auch von Fans immer wieder gespiegelt. Ne?
Ja, ja.
So. Und das ist halt der Unterschied halt zu einem Naby Keita, der sich halt entscheidet, ich steige nicht in den Bus, wenn ich nicht spiele, wenn ich nicht von Beginn an spiele, wo ich sagen muss, nee, da habe ich kein Mitleid. So, das ist so alles.
Der ist ja auch so älter.
Genau. Das kommt noch dazu, der ist genau. Ja. Und das ist bei einem Skelly halt irgendwie nochmal anders. Ja. Auch bei einem Hansen Aaron. Diese Transfers funktionieren halt einfach nicht immer so.
Das so ist es.
Weh tun halt die 5 Millionen.
Die tun weh und trotzdem muss es ja irgendwie mit denen weitergehen, mit den beiden. Und ich fürchte, da wird man sich dann wohl relativ schnell trennen müssen. Dann.
Ja, ich glaube, also man wird jetzt, glaube ich, im Winter nochmal versuchen, eine Leihe für beide einzutüten. Vielleicht ein Alvaro halt auch nach Frankreich oder zumindest im französisch sprechenden Land, weiß nicht, die Schweiz dann da auch zählt. Oder?
Ja, ja, zum Beispiel Belgien. Schweiz, Belgien, ja, ja.
Ne? Also einfach, dass mal so diese Sprachbarriere, die soll wohl auch Thema sein nach wie vor. Ja, ist auch einfach schwierig, also... Wir haben vorhin über die lebenswerte Stadt Bremen gesprochen, aber das ist natürlich auch anders als vielerorts, ne? Also das darf man auch nicht vergessen, dass da junge Menschen einfach ihren Lebensmittelpunkt komplett verändern.
Ja.
Und wenn es dann sportlich nicht läuft, dann fällt einem das halt alles auch nochmal schwerer. Ich meine, wie viele Menschen ziehen für einen neuen Job in eine andere Stadt und tun sich dann wahnsinnig natürlich schwer? Obwohl es ihr Traumjob ist vielleicht, für den sie die Stadt verlassen haben, wo sie herkommen.
Ja.
Warum sollte das Profisport dann anders gehen?
Das stimmt. Das stimmt. Es gibt natürlich zum Glück auch immer wieder andere Beispiele, aber ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Ja. Und vielleicht wäre da wirklich eine Laie eine ganz gute Geschichte. Laie geliehen oder verliehen ist auch Opitz, das läuft auch eher so, ja, geht so. Mhm.
Aber da fehlt mir die Vorstellung, der Radio und Opitz, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich auch wirklich gut als Typ und so, aber weiß ich auch nicht, ob das für, ob, also ob Werder der richtige, ob das da nochmal zusammenkommt, richtig, auf Bundesliga-Niveau. Ob Werder nicht zu weit für ihn dann schon auch ist an einigen Punkten, gerade auf den Positionen Flügelstürmer.
Ja, wahrscheinlich. Wir haben, ja, sind zu viele andere gute Spieler, gerade vorne im offensiven Bereich, da haben wir nur wirklich keinen Nachholbedarf im Moment. Also insofern, ja, kann natürlich sein.
Ja. Ich meine, ich wünsche ihm das natürlich, dass er so eine Breakout-Saison da jetzt irgendwie nochmal hat in Karlsruhe und dass er dann zurückkommt und
wirklich gut spielt. Sieht im Moment nicht so aus, wenn ich ehrlich bin.
Nee, es sieht im Moment nicht so aus. Weil das ist ja das Ding, die Spieler, die dir jetzt momentan so vorne, die mag ich alle gerne, aber wenn jemand anders besser ist als jeder, habe ich ihn auch ganz lieb, ne? Also das ist jetzt,
ja,
weil klar. Ich habe genug Liebe für alle Spieler bei Werder.
Ja, ja, ich habe vor allem aber auch genug Liebe für Situationen oder für Dinge, die wir regeln müssen, wo es für alle Beteiligten einfach besser ist. Und so ja. Wie wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Alvaro gucken, das ist halt keine Situation, mit der er zufrieden sein kann, mit der Werder nicht zufrieden sein kann. Und so ist irgendwie gerade niemand glücklich. Und es wäre eigentlich für ihn total cool, wenn er wieder glücklich Fußball spielen könnte. Weil darum geht es ja auch so ein Stück weit. Es geht ja auch um die Spieler, du hast es ja gerade schon zu Recht gesagt, das sind ja Menschen und die wollen ja am Ende Fußball spielen und wenn sie das nicht können, dann sind sie natürlich unglücklich und dann ist es eine Stadt, wo sie die Sprache vielleicht auch nicht so beherrschen und all solche Geschichten. Es wäre halt total cool, wenn man diesen Menschen wieder ermöglichen könnte, in einer Stadt zu sein und bei einem Verein zu sein, wo es funktioniert.
Ja, absolut. Ja?
Also das muss man auch sagen. Es ist ja nur gut für alle in dem Moment, vor allem für die Spieler.
Ja.
Was geklappt hat, um mal eine kleine Überleitung zu bauen, ist Jule Brandt bei Olympique Lyonnais, die einfach, wie schnell kann man ankommen? Jule Brandt, ja. Also, die hat gestern gerade wieder 2 Tore geschossen, das ist Wahnsinn. Also, das ist schon, wie die auch gewachsen ist an diesem Auslandsaufenthalt oder beziehungsweise an dieser Auslandsgeschichte jetzt, ist schon irre. Man sieht das auch in der Nationalmannschaft der Frauen. So, speaking of Frauen, die haben auch eine neue Trainerin.
Mhm. Auch eine wahnsinnig sympathische Trainerin und auch jemanden, der in puncto Kommunikation wirklich stark ist. Fritzi Kromp, auch bekannt aus dem Fernsehen als
Funk und Fernsehen, genau.
Genau, als Expertin. Also das Sprechen fällt ihr wirklich nicht schwer. Aus Frankfurt, hat in Frankfurt die Nachwuchsmannschaft gemacht, die und konnte dann losgelassen werden, weil der Trainer auch dort gegangen ist bei Werder auf eigenen Wunsch. Mhm. Quasi da also die Entwicklung am Ende gesehen hat, was er so beeinflussen kann. Und das hat aber nochmal deutlich besser funktioniert als bei den Herren sogar.
Aber hallo, die stehen gerade auf Platz 3, ne?
Heute leider nur unentschieden gespielt gegen Köln, wobei Köln auch wirklich gut ist in dieser Saison. Auch
wenn die Hegering
jetzt nicht übergeholt haben. Also dann ist es schon in Ordnung. Aber wirklich in einer Stabilität, die Werder ausstrahlt, das ist halt das große Plus, was diese Mannschaft hat. Und halt auch, es sind nicht nur die ersten 11, die irgendwie performen, sondern du hast irgendwie das Gefühl, der Kader ist in seiner Breite halt auch einfach gut. Natürlich kann das nicht mithalten mit den Top-Clubs in der Bundesliga. Die Schere ist da ja nicht kleiner als in der Herren-Bundesliga. Aber so best of the rest zu sein, so momentan, das fühlt sich schon sehr gut an.
Jo, und wenn die so weitermachen, drohen sie in die internationalen Wettbewerbe zu kommen.
Oh nein. Das wäre mal was.
Oh, also. Ich würde es machen. Ich bin da ganz ehrlich, ich würde es machen.
Ja.
Also.
Ich bin begeistert von dieser Mannschaft, die jetzt ja auch, also wichtige Abgänge hatte.
Ja,
also man hat mit der Torhüterin, mit Livia Peng, hat man einfach eine Weltklasse-Torhüterin verloren.
Ja.
Punkt. Und man hatte als die Neuzugänge feststanden, Vanessa Fischer und Maria El-Sherif, war ich mir nicht sicher, also da wird doch sicherlich noch eine neue Nummer 1
verpflichtet. Ja, das dachte ich auch, genau. Ich auch.
Aber
so, ja,
El-Sherif,
da wird ja noch.
Genau.
Muss ja noch.
Aber El-Sherif hat mich Lügen gestraft. Die spielt eine Unfassbar. Eine irre Saison.
Unfassbar.
Wirklich. Dass man sich schon die Frage stellt, wie ist das denn vorher, also das kann doch nicht so eine extreme Leistungsexplosion geben. So, das ist ja völlig verrückt. Und man hat so viel Weidauer an Union Berlin verloren,
ja.
Die wirklich in den letzten Jahren für Werder viele wichtige Tore einfach auch geschossen hat, viele schöne Tore vor allem. Ja, okay. Unter anderem das Tor der Saison, letzte Saison gegen Wolfsburg. Aber das hat diese Mannschaft gut aufgefangen. Also auch die Neuzugänge funktionieren wirklich gut. Medina Desic gut, hat größere Bekanntheit bundesweit mit einem Plakat erlangt. Mit einem Emoji, erlangt. Ja. Aber ich finde sie sportlich auch top, auch wenn die Tore jetzt noch nicht reihenweise ihr gelingen, finde ich sie so als wirklich als Arbeiterin da vorne drinne. Also ich möchte nicht gegen Medina Desic spielen. Ich glaube, das tut weh.
Ja, das glaube ich auch. Aber um nochmal auf dieses Emoji zurückzukommen, ich hoffe, das hat der Verein bezahlt, sonst erzähle ich allen, wie unartig Werder ist.
Ja, ich hoffe das auch. Also
wirklich, dieser Unsinn, ey. Gerade im Hinblick darauf, dass der DFB ja auch weiß, dass die Frauen so wahnsinnig viel Geld überhaben, ne? Also das sind zwar Profis mittlerweile, aber die sind jetzt nicht so auf Rosen gebettet, wie da die Männer schon gar nicht. Also Profis heißt ja nur, dass du nichts anderes mehr machen musst. Hm. Ne?
Ja. Für das Hochhalten eines Kacke-Emojis.
Ja, ja.
Ich weiß es nicht.
Also, ich weiß es auch nicht. Ich finde wirklich, also es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Hätte ein Du-Du-Du einfach auch gereicht.
Es hätte eigentlich gar nichts gereicht. Einfach gar nicht beachten. Ja, einfach laufen lassen. Egal.
Und das heißt nicht, dass der HSV das nicht doof finden darf. Und vor allem
natürlich
auch
HSV-Fans, darf er das.
Das dürfen die halt doof finden.
Na klar, aber sollen sie ja auch.
Get over it. Also wirklich.
Die meisten HSV-Fans haben auch gesagt, ja, was denn nu, was soll das?
Ja.
Ist doch Quatsch.
Ja, ja.
So, in diesem Zusammenhang übrigens, welcome back. In beiden Fällen, Männer ja, und Frauen.
In beiden Fällen, genau.
Schön, dass ihr wieder da seid.
Genau, also die Neuzugänge, man hat, Michelle Ulbrich ist zurückgekommen von den Bayern, wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt hat, wird sie das trotzdem sportlich weitergebracht haben. Michelle Weiß ist aus Hoffenheim zurück, also man hat kluge Transfers getätigt.
Total.
D'Angelo ist auch irre. Also diese Mannschaft ist schon, die macht schon wirklich Laune. So, und wenn man sich das anguckt, da sind auch wirklich noch Spielerinnen wirklich noch mit Entwicklungspotenzial. Juliane Wirtz, wo man letzte Saison zum Teil das Gefühl hatte, das stagniert so ein bisschen die Entwicklung, kommt sie nochmal richtig zurück, die jetzt aber auch wieder eine wirklich starke Phase hat. Und ich glaube, also es wäre skandalös, wenn Larissa Mühlhaus jetzt nicht mehr in dieser Saison für die deutsche Nationalmannschaft wirklich debütiert, endlich.
Ja.
Weil was die, auf welchem Niveau Larissa Mühlhaus jede Woche performt, ist irre. Und es gibt ja diese U23-Nationalmannschaft, wo sie ja auch jedes Mal wirklich trifft, wenn sie dort ist.
Ja, bis auf heute halt.
Ja, jetzt heute hat sie halt leider den Elfmeter verschossen, aber dann das zweite Tor in der Saison endlich mal nicht aus dem Spiel heraus gemacht. Aber das, ich finde die Entwicklung von Larissa Mühlhaus jetzt auch über die letzten zwei Jahre
krass.
Auch krass. So, also die ist noch schneller vonstatten gegangen als die Entwicklung des gesamten Frauenteams bei Werder. Und man hat jetzt auch wieder das Pokalviertelfinale erreicht. Nachdem man letztes Jahr im Pokalfinale stand. Das so gehört ja auch noch quasi zu diesem Jahr dazu, über das wir reden.
Richtig.
Ne, die Werder-Frauen standen im Pokalfinale und haben ein tolles Spiel gegen Bayern gemacht.
Haben sie. Und sie waren lauter.
Definitiv. Wir hatten dieses wahnsinnig geile Halbfinale beim HSV.
Oh, wie schön war das, ja.
Ne, mit wirklich noch einem Last-Minute-Ausgleich vom HSV und also,
und das war doch auch das Spiel mit den vielen Zuschauern, oder? Da waren
genau.
Irgendwie Schlagzeilen. Ja.
Also, ich bin gespannt, weil jetzt auch was die Pokalauslosung angeht, was das Viertelfinale angeht, ob dann das, es wird ja noch ein Spiel im Weserstadion geben für die Frauen diese Saison, das steht ja fest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt mit Glück, wenn die Pokalauslosung entsprechend läuft, dass es ein Heimspiel wird, dass es halt das Pokalspiel werden
kann. Kann sein. Ja, das kann durchaus, das ist möglich.
Ne? Also möglich ist ja, die Entwicklung, die da in den letzten Jahren, die ist schon exponentiell, die Werder im Frauenbereich zurücklegt.
Ja, Wahnsinn. Voll gut. Ich bin auch total hingerissen.
Dazu kleiner Throwback zur Mitgliederversammlung. Werder hat es natürlich geschafft, die Mitgliederversammlung auf den Tag zu legen, wo das Pokal-Achtelfinale
ja,
war.
Total toll.
Aber Clemens Fritz hat auf der Bühne dann auf dem Handy halt auch das Pokalspiel der Frauen dann verfolgt. Als Sportvorstand muss er das natürlich auch tun, aber war jetzt keine andere Möglichkeit dann für ihn. Weil vielleicht kriegt man das ja dann beim nächsten Mal einfach mal besser hin mit den Terminen.
Ja, es ist wirklich, es ist teilweise wirklich dramatisch, wirklich, es ist unfassbar. Ja, ja, ich finde die Entwicklung der Frauenmannschaft auf grandios, ich sage ja, also wenn die Europa schaffen sollten, ich bin dabei. Ich bin dabei, also ich fahre mit.
So ein schönes Auswärtsspiel in Schweden zum Beispiel.
Oh ja.
Das könnte mir gut schmecken.
Oder Österreich oder irgendwo, das wäre doch super. Also ich bin dabei. Mach das mal. Schaff das mal. Wäre so geil.
Das wäre schön.
Ja, das wäre richtig schön. Außerdem hoffe ich immer noch, dass wir es nächstes Jahr endlich mal schaffen, bei einem Spiel der Frauen dabei zu sein, wenn sie dann mal, naja, wenn sie dann zu Hause spielen, wenn wir da sind. Ja. Also wenn die Feuilletöne in Bremen sind. Das wäre cool. Das wäre schon schön. Ja, wie bewerten wir denn jetzt so den Saisonverlauf der beiden? Also klar, Werder Frauen brauchen wir nicht drüber reden. Die sind gerade auf Platz 3, werden wahrscheinlich nach dem Frankfurt-Spiel auf Platz 4 landen, wenn alles normal läuft. Aber das weiß man ja bei diesem Spieltag nicht, weil Essen hat auch auf einmal gewonnen und keiner weiß warum. Und das Unentschieden gegen Köln hatte ich auch nicht auf der Bingo-Karte, aber so ist es eben.
Ja.
Insofern grandiose Leistung, egal ob 3 oder 4. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach fantastisch. Enough said.
Ich würde mal sagen, also bei den Herren würde ich sagen, es ist mit den erwartbaren Schwankungen, aber auf einem, finde ich, also diese Unentschieden, gerade das Spiel gegen Heidenheim, also war auch leistungstechnisch wirklich schwach, aber dafür hast du dann einfach ein paar wichtige Spiele halt gewonnen, wie gegen Union und sowas alles. Also es ist, das ist ja klar bei diesem Umbruch, dass das halt irgendwie schwierig ist. Also das ist für mich erwartbar.
Ja.
Bei den Frauen muss ich sagen, unerwartet stabil.
Ja.
Da habe ich schon auch einen Bruch erwartet und das ist nicht passiert.
Nö.
Sondern die spielen einfach so krass.
Ja, macht richtig Spaß. Muss man einfach so sagen. Ja, das macht richtig Spaß. Ja, wir hoffen, dass der Fußball der Männer uns auch noch mehr Spaß machen wird. Heute hat er uns nicht ganz so viel Spaß gemacht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir nehmen hier am 23. November am Sonntag auf und da hat Werder gerade 0-2 gegen Mittelstadt verloren, wie ich sie ja gerne nenne. Aber so ist es halt. Das ist eigentlich das egalste Spiel in der Saison. Wurscht. Ob man da nun gewinnt oder verliert, aber gut, egal. Wir hoffen mal, dass die Werder-Männer uns mindestens genauso viel Spaß machen wie die Werder-Frauen fußballerisch und schauen hoffnungsvoll in die Zukunft, würde ich sagen.
Sie.
Und werden nicht müde zu sagen, dass wir uns natürlich auch im nächsten Jahr wieder treffen werden. Wenn alles gut geht. Dann wärst du also das 8. Mal dabei.
Genau.
Würden wir uns sehr freuen, wenn das so wäre. Ja, wir bedanken uns natürlich bei dir. Es war uns mal wieder eine Freude. Es war hervorragend, es war schön. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Ich freue mich auch immer. Wie gesagt, das ist ein liebgewordener Termin für mich. Und ich freue mich dann schon drauf, wenn wir dann nächstes Jahr von unserer Auswärtsfahrt in Malmö mit den Werder Frauen in Erinnerung schwelgen.
So nämlich. So machen wir das.
Gutes Ziel.
Ja, absolut. Wir hingegen, wir müssen uns an dieser Stelle von euch verabschieden, denn wir kommen zum Ende dieser Sendung, ans Ende dieser Sendung, aber nicht ans Ende dieses Podcasts natürlich, denn wir haben natürlich auch das nächste Mal wieder Themen in der nächsten Woche.
So ist das. Wir feiern nächste Woche den 100. Geburtstag von Hans-Dieter Hüsch und darum soll es gehen. Das wird ein kleines Special.
So machen wir es. Und es gibt auch irgendeinen Wein, wir wissen noch nicht welchen, aber es wird irgendeinen geben.
Genau.
Und ansonsten liked uns, kommentiert uns, teilt uns. Ihr wisst schon die üblichen Sachen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.